Also ich habe gemerkt, ganz viele kannten überhaupt nicht. Wer kann sagen, was das war? Ich habe sogar hier noch... Ich war noch niemals in New York. Und wo noch nicht? Hawaii und? Genau, zerrissene Jeans in San Francisco, genau. Wer hätte mitsingen können? Meint auch, wer hätte es mitsingen können? Das sind weniger, als ich dachte. Es muss keiner singen. Bei Musik ist es ja so, wir haben eine rechte und eine linke Gehirnhälfte und es ist aufgeteilt, wofür die zuständig sind. Musik, sagt man, geht weder in die eine noch in die andere Hälfte, sondern mittendurch direkt ins vegetative Nervensystem und löst eine emotionale Reaktion bei uns aus. Und welche war das bei dem Lied oder ist das bei dem Lied bei euch? Was löst das bei euch aus? Welche Emotion? Urlaubsstimmung. Fernweh. Gute Laune, noch irgendeine Reaktion, Ausbruch aus dem Alltag, Freiheit, alles nette Sachen, oder? Also es hat jetzt keiner irgendwas Schlimmes gesagt, was es bei ihm auslöst, dieses Lied. Wir hören mal den Refrain im Ganzen an und man kann dann sogar, wenn es klappt, mitlesen. Wir hören mal den zweiten Teil oder den... Also wer will, kann ja jetzt heimlich mitsingen. Wir kriegen das ja nicht, ich sehe es nicht. Richtig laut mitgesungen habt ihr jetzt gar nicht, ne? Wofür steht denn New York? Wofür steht denn Hawaii? Wofür steht denn San Francisco? Wofür stehen diese Orte? Träume, Neuanfang, Reiseziele. Weltoffenheit. Weit, weit weg. Ja, es ist, ja. Verrückt sein. Wer weiß denn, worum es in dem Lied eigentlich geht? Das ist ja eine Geschichte, die erzählt wird. Ausbrechen aus dem Alltag, ne? Ja, ne? Da sagt einer, ich gehe mal Zigaretten holen. Die Frau sagt, ja, mach mal. Ich gucke das inzwischen nach der Kleinen. Und dann, während er draußen ist, kommt ihm das, ne? Diese Gedanken, ich war noch niemals wirklich frei. Und er sagt, eigentlich hätte ich alles dabei, ich hätte Portemonnaie dabei, ich hätte Geld dabei, es ist alles da. Ich könnte sofort ins Taxi steigen oder trampen und zum Flughafen und abheben und weg wäre ich. Und was tut er dann? Er geht mit seinen Zigaretten nach Hause, die Frau sagt, war was? Und er sagt, nein, was soll schon sein? Und er lebt seinen Alltag, ne? Und dann wieder, ich war noch niemals. Ja, eigentlich ist es eine traurige Geschichte, ne? Vielleicht drückt sie etwas davon aus, dass, ich sag mal, für mich oder aus meiner Sicht sind San Francisco, Hawaii und New York Sehnsuchtsorte, ne? Vielleicht kommt ein bisschen in dem Lied zum Ausdruck, dass Sehnsucht... Vielleicht wieder auf das Mikrofon, ne? Oder? Was ist dir lieber? Ja, ne? Mach ich's aus. Dass Sehnsuchtsorte irgendwie unerreichbar sind. Ne? Ich glaube, das gehört auch zum Sehnsuchtsort. Also Chemnitz ist für mich jetzt kein Sehnsuchtsort. Weil da kann ich viel zu einfach hin. Ja, da setze ich mich in die Bahn und das Auto bin ich dort und jetzt auch Naja, es ist halt kein Sehnsuchtsort. So. Vielleicht, oder das könnte ich als Frage formulieren, ist ein Sehnsuchtsort real oder ist er eher Fiktion?
Kann beides sein.
Kann beides sein, ne? Also natürlich kann ein Sehnsuchtsort auch sein, ich war da schon mal und es war so schön. Auch der Ort meiner Kindheit kann ein Sehnsuchtsort sein. Wobei ich auch da sagen würde, genau genommen komme ich da nicht wieder hin. Ich kann ja nicht in meine Kindheit zurück. Selbst wenn ich die Orte aufsuche, ist es nicht das, was ich suche, weil das Lebensgefühl ist nicht mehr da. Weil ich bin nicht mehr das Kind von damals in diesem Kontext. Also es ist schon ein Sehnsuchtsort, hat vielleicht sogar ein bisschen was zu tun mit einem verlorenen Paradies oder so. Ne? Also es ist gar nicht so einfach. Den Sehnsuchtsort im Blick zu behalten, oder ich könnte auch fragen, was machen wir mit unseren Sehnsuchtsorten oder was machen die mit uns? Also dieser Mann in Udo Jürgens Lied, der kehrte, wie gesagt, nach Hause zurück und auf die Frage seiner Frau, war was, sagt er, nein, was soll schon sein? Und ich könnte fragen, warum hat er seinen Traum beerdigt? War er Realist genug, um sich auszurechnen, dass der Freiheitstraum New York auch wieder irgendeinem, wie auch immer gearteten, schnöden Alltag weichen wird? Oder war ihm das Risiko zu groß, loszulassen, was er hatte, Frau und Kind? Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, kann auch ein Motiv sein, nicht zum Sehnsuchtsort aufzubrechen. Was machen wir mit unseren Sehnsuchtsorten und was machen diese Sehnsuchtsorte mit uns? Der Predigttext für den heutigen Sonntag, der steht im Jesaja-Buch, wurde schon angekündigt, und er malt so einen Sehnsuchtsort vor Augen. Und Jesaja gibt uns Anteil an seinem geschauten Wort. Ja, das sind auch Sehnsuchtsorte. Ne? Jesaja 2, die Verse 1 bis 5, ist der vorgeschlagene Text für den heutigen Sonntag. Überschrieben in Luther: In Zion finden alle Völker Heil und Frieden. Das ist das Wort des Jesaja, der Sohn des Amoz, schaute über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und alle Heiden werden herzulaufen und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege. Und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt, kommt nun, ihr vom Hause Jakob. Lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Ja, was für ein Sehnsuchtsziel, was für ein Sehnsuchtsort. Zion. Zion, für Juden und für Christen ein Sehnsuchtsort, um nicht zu sagen der Sehnsuchtsort. Ende des 19. Jahrhunderts entstand in Wien der Begriff Zionismus, der die jahrhundertealte Sehnsucht der Juden nach einer Rückkehr nach Eretz Israel, nach dem Land Israel, auf den Punkt brachte. Und die Juden, die ab Anfang des letzten Jahrhunderts verstärkt diesen Traum wahr werden ließen und schließlich den modernen Staat Israel gründeten, wurden und werden Zionisten genannt. Zion, der Sehnsuchtsort. Morgen oder nächstes Jahr in Jerusalem. Das ist ein Ziel, das ist ein Wunsch. Oder schauen wir,
machen wir was zeigen hier
vom Sehnsuchtsort. Oder schauen wir in christliche Liederbücher, da wird Zion in der Regel symbolisch verwendet, symbolisch, um den Sehnsuchtsort Himmel zu beschreiben. Zum Beispiel in dem alten Heilslied, auf dem Lamm ruht meine Seele. Kennt ihr das noch? Auf dem Lamm ruht meine Seele. Nummer 157 in unserem Liederbuch. Da heißt es über die ewige Ruhe droben in des Lammes Herrlichkeit, heißt es in der letzten Strophe. Dort besingt des Lammes Liebe seine teuer erkaufte Schar, bringt in Zions selger Ruhe ihm ein ewiges Loblied dar. Ja, da ist Zion, der Himmel. Oder die sechste Strophe des Liedes schmückt das Fest mit Maien. Da heißt es in der letzten Strophe, hilf das Kreuz uns tragen und in finstern Tagen sei du unser Licht. Trag nach Zions Hügeln uns mit Glaubensflügeln und verlass uns nicht. Wenn der Tod, die letzte Not, mit uns will zu Felde liegen, dass wir fröhlich siegen. Also auch hier wieder, das sind zwei Beispiele von ganz vielen, das zieht sich so durchs Liederbuch, wo der Zion als Bild für das Himmelreich, für den Himmel gebraucht wird. Also auch im Christentum ist Zion in der christlichen Tradition der Sehnsuchtsort schlechthin, wenn auch im übertragenen Sinn. Aber eigentlich, und so auch bei Jesaja, ist Zion kein verklärter Ort im übertragenen Sinn, sondern ganz schlicht und ergreifend der Tempelberg in Jerusalem. Aber wenn wir das mal festhalten, dass der Tempelberg in Jerusalem gemeint ist, trifft dann nicht hierzu, was wir vorhin über Sehnsuchtsorte bedacht haben? Sie sind irgendwie unerreichbar, sind Fiktion, unerfüllbarer Wunschtraum. Schauen wir doch nach Zion, nach Jerusalem. Bei aller christlichen Israel-Verbundenheit, es geht nicht unbedingt Frieden von diesem Ort und diesem Land aus. Die aktuelle Politik Israels wirkt nicht unbedingt deeskalierend. Und unter den Völkern gerade um Israel herum lässt sich kein Trend ausmachen, nach Zion zu ziehen, um Frieden zu finden. Da hegen schon manche den Traum, nach Jerusalem zu ziehen, aber nicht in friedlicher Absicht. Aber wenn wir unseren Text genau anschauen, dann muss uns klar werden, dass auch hier schon Zion genau genommen im übertragenen Sinn gemeint sein muss. Der geografische Ort kann es eigentlich nicht sein. Es ist sicher nicht zu erwarten, dass der Tempelberg, der nicht einmal der höchste unter den Bergen von Jerusalem ist, dass der sich strecken wird und alle Berge der Welt überragen wird. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Die Höhe und Erhabenheit Zions ist letztlich eine Aussage über Gott selbst, nicht über den Berg. Er selbst wird in seiner Einzigartigkeit, in seiner Erhabenheit und Standfestigkeit an diesem konkreten Ort erkennbar und zum Sehnsuchtsort der Menschen, zum Wallfahrtsort schlechthin. Die Menschen strömen dorthin in dem Vertrauen, dort Gerechtigkeit und Frieden zu finden. Diese Schau Jesajas ist so steil, so abwegig, so unerreichbar für uns Menschen, dass deutlich wird, das kann nur Gott schaffen. Kein menschlicher Versuch, dieses Ziel zu erreichen, kann gelingen. Diese Prophetie ist zu weltfremd. Wie viele Versuche menschlicher Art gab und gibt es wohl, so einen Ort zu schaffen, um das zu finden, Frieden, Gerechtigkeit, Einheit, zusammenzukommen und das dort zu finden. Während wir hier sitzen und über die Völkerwallfahrt zum Zion nachdenken, findet gerade die weltweit größte Wallfahrt statt. Die ist uns vielleicht fremd, aber sie findet statt in diesen Tagen. Die Hadsch, oder der Hadsch, je nach Lesart, nach Mekka, wo jährlich unzählige Menschen muslimischen Glaubens hinpilgern, nach Mekka. Sie suchen Vergebung. Sie suchen Frieden mit Gott und Menschen. Sie steinigen symbolisch sogar den Teufel, der ihnen das vermasseln will. Und sie kommen befreit von Sünden und für das Leben erneuert zurück. Das glauben sie. Ob Frieden von diesem Ort ausgeht? Oder nehmen wir das Beispiel, was Anke ja schon gebraucht hat, die UNO. Die UNO als den Versuch nach den beiden Weltkriegen in dieser Welt einen Ort der Verständigung, des Friedens und der Gerechtigkeit zu schaffen. Und dann hat, Anke hat es schon erwähnt, 1959, die Sowjetunion, der UNO, diese Bronzestatue des Künstlers Jewgeni Vucetic, ich habe es geübt, geschenkt, die das biblische Motiv Schwerter zu Pflugscharen darstellt. Und wie du schon sagtest, die Friedensbewegung der DDR hat es aufgenommen. Steht heute immer noch im Garten des UNO-Hauptgebäudes in New York City. Da haben wir es wieder, New York als Sehnsuchtsort. Es ist gut, dass es die Institution der Vereinten Nationen gibt. Bei allen Errungenschaften, für die wir dankbar sein können und sollten, kann auch die UNO nie diese Prophetie Jesajas erfüllen, weil sie nur so gut sein kann, wie die Staaten, die ihr angehören. Nur so vernünftig, wie die Politiker, die dort um Lösungen ringen. Nur so friedlich und gerecht, wie die dort versammelten Interessenvertreter bereit sind, gegebenenfalls ihre eigenen Interessen dem globalen Gemeinwohl nachzuordnen. Und die Rückschritte, die wir da mit Parolen wie America First gerade erleben, und das in anderen Worten findet sich ja im Moment auf der ganzen Welt irgendwie, die lassen die Hoffnung auf diesen Sehnsuchtsort schwinden. Die Hoffnung auf eine vereinte Welt, auf einen Ort, wo Frieden möglich wird. Wir haben diesen Sehnsuchtsort bitter nötig, von dem es heißt, und alle Heiden werden herzulaufen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kann das angesichts unserer Weltsituation Realität sein oder werden? Oder ist es eben einfach nur Fiktion? Ein frommer Wunschtraum? Oder ein unerreichbares Ziel nur als Wegweiser für wenigstens kleine Schritte in die richtige Richtung? Auch das habe ich gelesen in der Auslegung, dass sozusagen ein fiktives Ziel bleibt, wird nie erreicht werden, aber es zeigt uns den Weg, den wir gehen sollen, in welche Richtung. Warum greift Gott nicht ein? Warum lässt er diese Prophetie nicht endlich einfach Wirklichkeit werden? Wann endlich wird das geschehen? Es wird zur letzten Zeit, beginnt das geschaute Wort in Luthers Übersetzung. Es wird zur letzten Zeit oder am Ende der Tage nach der Elberfelder oder Einheitsübersetzung. Also gar nicht innerweltlich, sondern endzeitlich. Vielleicht bei der Wiederkunft Jesu? Ist es ein Vertrösten auf den Himmel? Ja und nein. Ja, wirklichen Frieden und Gerechtigkeit wird es erst in Gottes neuer Welt geben. Die Offenbarung greift diese Jesaja-Prophetie auf und beschreibt es in dem Bild, dass das neue himmlische Jerusalem auf die Erde herniederkommen wird. Jesaja 22, ab Vers 2 folgende. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott, mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne, noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht, und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Merken wir, dass es die Erfüllung von Jesaja 2 ist. Aber das steht aus. Das ist endzeitlich. Ja und nein, habe ich gesagt. Und für das Nein lohnt es sich, dieses am Ende der Tage mal hebräisch wörtlich zu nehmen. Denn treffend übersetzt wäre demnach auf der Rückseite der Tage. Auf der Rückseite der Tage. Das ist eine interessante Übersetzung. Was ist denn das? Diese Formulierung hat mit hebräischer Sichtweise zu tun. Also man muss beim Hebräisch immer ganz einfach denken. Alles Komplizierte weglassen, einfach denken. Ist auch sonst manchmal gut, aber hier auf jeden Fall. Also was liegt denn in meinem Sichtfeld? Was liegt denn vor mir? Die Zukunft nicht, die kann ich ja gar nicht sehen. Die liegt niemals vor mir. Nur die Gegenwart und die Vergangenheit, die liegen vor mir, die kann ich angucken. Die Zukunft liegt in meinem Rücken. Also in dem Bereich, den ich, wenn ich so nach vorne lebe, überhaupt nicht sehen kann. Verständlicher wird die Sichtweise für uns, wenn wir uns mal vorstellen, wir sitzen in einem Ruderboot. Wir sitzen rückwärts, aber wir rudern vorwärts. Je weiter ich vom Ufer wegruder, also je älter ich werde, desto größer wird meine Perspektive für die Vergangenheit. Ich sehe immer mehr Panorama, ne, vom Ufer, von dem ich aufgebrochen bin. Aber auf das Ziel zu rudere ich im Grunde blind. Da bin ich, wenn es gut geht, angewiesen auf den, der hinten sitzt und sagt, pass auf, hier bist mal mehr links, sonst kommst du vom Ziel ab oder kollidierst mit irgendeinem Pfosten oder was weiß ich, oder anderem Boot. Aber in dieser Perspektive, mal hebräisch zu denken, steckt doch auch, dass die Zukunft uns auch schon im Rücken ist. Also auf den Fersen sozusagen. Uns möglicherweise sogar Rückenwind gibt. Für mich ergibt sich aus dieser Perspektive die biblische Spannung, die Jesus in seinen Reden, vor allem in seinen Reich-Gottes-Gleichnissen, immer wieder aufbaut. Nämlich schon und noch nicht. Es ist noch nicht da, aber es hat schon begonnen. Es kommt, aber es ist schon da. Das ist ganz typisch für alle Reden Jesu. Schon und noch nicht. Ja, die Erfüllung dieser Vision von Jesaja und übrigens fast identischen Micha 4, die steht noch aus. Aber sie hat sich auch schon erfüllt. Sie ist im Schwange. Die Welt geht schwanger mit ihr. Mehr noch, sie ist bereits geboren. Interessanterweise ist unser Predigttext eingebettet in eine absolut negative Sicht auf diese Welt und Israel mit Jerusalem. Die ganzen ersten 12 Kapitel des Jesaja-Buches sind voller Anklage, voller Gerichtsreife und auch Gerichtsankündigung. Und immer wieder in diese schwarze Masse hinein sind hineingestreut solche Texte wie unser Predigttext. Das ist der erste von mehreren. Hineingestreut auf diese dunkle Kulisse, so Lichttexte. Solche Sehnsuchtstexte, Sehnsuchtsorte, die Erfüllung finden. Die nächste finden wir im Kapitel 7, Vers 14. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Dann weiter, Kapitel 9, Vers 1, folgende. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken des Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Getrön dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Auch wieder mitten hinein in dieses Negativbild, dieser Hoffnungstext. Wir merken, es wird adventlich. Ne? Nicht anders die nächste eingestreute Verheißung, Kapitel 11, Vers 1 und 2 kommt dazu. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus der Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Hier wird doch deutlich, unser Predigttext darf und muss messianisch gedeutet werden. Das Neue Testament tut das ganz selbstverständlich. Es deutet es auf Jesus. Mit Jesus ist das Wirklichkeit geworden oder hat begonnen, Wirklichkeit zu werden, was Jesaja 2 schreibt und sieht. Die Anbetung der Weisen, Matthäus 2, ist auf diesem Hintergrund zu sehen. Da kommen Vertreter der Völker zum Zion, um den Messias zu suchen, um Heil zu suchen. Und als Jesus seine Jünger beruft und sie in das Licht seiner eigenen Person stellt und aussendet, da sagt er zu ihnen, hast du schon im Text heute gelesen, Anke, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen sein. Hören wir Jesaja 2 heraus? Hier wird ein wesentlicher Gedanke angesprochen, auf den ich gleich nochmal zurückkomme. Und dann Jesus selber, in der, heute nennen wir es Karwoche, er geht hinauf zum Zion. Warum tut er das? Letztendlich, um dort auf dem Zion, neben dem Zion, gekreuzigt zu werden, zu sterben. Und so geht von diesem Ort Heil aus für alle Völker. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesaja 53. Und dann weiter, am Wochenfest unser Pfingsten kommen aus aller Herren Länder Menschen und hören eine zünftige Jesuspredigt in ihrer Sprache, was zur Gründung der Gemeinde Jesu führt. Von Zion geht Weisung aus und das Wort des Herrn zu Jerusalem. Immer wieder, und den Offenbarungstext habe ich uns schon gelesen. Also, die Zukunft liegt in unserem Rücken. Das, was als Vollendung noch aussteht, ist mit Jesus längst Wirklichkeit geworden. Ist nicht einmal mehr an den geografischen Ort Jerusalem gebunden, wie Jesus der Frau am Jakobsbrunnen erzählt. Und wenn Jesus seinen Jüngern sagt, ihr seid das Licht der Welt, es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein, dann sagt er ihnen,
es ist zu früh, das soll noch stehen bleiben hier,
dann sagt er ihnen, ihr seid dieses Zion, ihr als meine Gemeinde, ihr seid dieses Zion, das weithin sichtbar ist unter den Völkern dieser Welt. Als meine Gemeinde seid ihr der Ort, wo Gottes Licht, wo Gottes Weisung, wo Gottes Frieden und seine Gerechtigkeit erfahrbar werden für Menschen aus allen Völkern. Mitten hinein in die Zeit der Kreuzzüge, wo Menschen mit Schwertern und Spießen zum Zion gezogen sind, hat Franz von Assisi in Greccio in Italien sein Bethlehem inszeniert. Er hat quasi die Weihnachtskrippe erfunden und da hinein die Botschaft gelegt, du musst nicht ins Heilige Land und nach Jerusalem fahren, schon gar nicht mit Schwertern und Spießen. Du kannst Jesus hier finden und anbeten. Du kannst hier die Menschwerdung Gottes feiern und Frieden finden. Und so ist das heute und hier. Du kannst dich heute und hier aufmachen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege. Und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Dieser Ort darf heute und hier sein. Du darfst erleben, dass Gott dir gerecht wird, dass dein Sehnsuchtsort nicht Sehnsuchtsort bleiben muss, sondern Wirklichkeit werden darf, dass du Frieden finden darfst, dass Gott dir gerecht wird. Interessanterweise ist ja Gottes Richten in unserem Text, es geht ja um Gericht, ne? Das ist nichts, was mit Draufhauen oder Vernichten zu tun hat, sondern ganz im Gegenteil, mit Recht finden. Dieses Gericht, dieses Weltgericht, was hier stattfindet, ist etwas zutiefst Menschen zugewandtes. Es wird ihnen gerecht, sodass sie Frieden finden. So tiefgehend Frieden finden, dass sie die mitgebrachten Waffen gar nicht mehr brauchen. Kann man umschmieden. Es lohnt sich, das Weltgericht mal mit diesem Aspekt anzuschauen. Der Sehnsuchtsort darf wahr werden. Auch wir dürfen heute und hier Frieden finden. Nach der Predigt nachher wollen wir eine Lobpreiszeit haben, die uns Raum gibt, hier nach vorn zu kommen. Ich habe hier vorne Zettel hingelegt und auch Stifte. Und während wir singen, dürft ihr nach vorne kommen und dürft ein Gebet aufschreiben, eure Sehnsucht nach Frieden. Oder auch, was euch Unfrieden macht in eurem Herzen, aufschreiben und als Gebet hiervon hinlegen. Und du darfst gern, wenn du nach vorne kommst, ein Gebet aufschreiben, dein Schwert und deinen Spieß mitbringen. In diesem Text steht nicht, dass die es vorneweg schon, nein, die haben das mitgebracht. Und erst in der Gegenwart Gottes gemerkt, jetzt brauche ich es nicht mehr. Bring dein Schwert und deinen Spieß mit. Komm gern mit deinen Verletzungen und Rachegedanken, mit deinem Unfrieden oder deiner Angst, deinem Misstrauen oder Ärger, deinen Vorwürfen, deiner Last, deiner Ratlosigkeit. Das alles ist Schwert und Spieß. Bring es vor Gott. Wie gesagt, hier liegen Zettel und Stifte, schreib's drauf. Schreib deinen Unfrieden drauf, dein ungerecht behandelt worden sein oder auch ungerecht gehandelt zu haben. Mache schreibend ein Gebet daraus und leg's unters Kreuz. Ich werde es hinterher nicht lesen. Es bleibt eine Sache zwischen dir und deinem Herrn. Aber wenn du hinterher merkst, ich bräuchte noch ein Gespräch und ein Gebet, dann nehme ich mir die Zeit dafür. Ich wünsche dir, dass du die Erfahrung machst, wenn du hier vorgehst und so ein Gebet aufschreibst, dass Gott dir begegnet und dass er dich befähigt, dein Schwert in einen Pflug umzuschmieden und deinen Spieß in ein Winzermesser, so wie Sichel eigentlich besser übersetzt, richtig übersetzt wäre. Gott nimmt dir deine Waffen nicht weg, aber er hilft dir, etwas Gutes daraus zu machen. Der Pflug steht für die Lebensgrundlage, das Brot zum Leben. Und das Winzermesser für den Wein zum Genuss. Und beides hält Gott für dich bereit. Wenn wir Abendmahl miteinander feiern, empfangen wir beides, Brot und Wein. Weil Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Also darfst du kommen und ein Stück Erfüllung dieser Prophetie Jesajas erleben. Der Sehnsuchtsort darf Wirklichkeit werden. Ich würde dir sagen, mach's nicht wie dieser Mann in Udo Jürgens Lied, der seinem Impuls nicht folgt, weil er nicht loslassen kann oder weil er dem Sehnsuchtsort nicht traut. Komm, wird Gelegenheit sein nachher. Und uns als Gemeinde lade ich ein, als Ganzes diese Perspektive zu entwickeln, dieser Ort zu sein oder werden zu wollen, wo Gott Menschen zurechtbringt und zum Frieden, wo Menschen heil werden durch seine Gegenwart. Wie der Schluss unseres Predigttextes nicht den Völkern gilt, sondern Jakob, also Israel, so auch uns. Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Wenn wir das tun, wenn unser Leben, unser Gemeindeleben vom Licht Gottes geprägt ist, wenn wir uns selbst immer wieder aufmachen und Gottes Weisung empfangen und leben, dann wird die Stadt auf dem Berg nicht verborgen bleiben. Dann werden wir Licht für diese Welt sein. Dann verwirklicht sich diese Prophetie oder Gott verwirklicht sie und macht uns zu einem Sehnsuchtsort oder Erfüllungsort für Menschen auf der Suche nach Frieden, nach Gerechtigkeit, letztendlich auf der Suche nach Gott. Amen.